An sich sind die 10 Brautjungfern ja ein Beispiel für Israel, weil nicht die Gemeinde Brautjungfern sind, sondern die Braut selbst. Aber der Herr sagt das zu seinen Jüngern. Und er sagt, schaut darauf. Und deswegen ist es gut, wenn wir auch darauf schauen und sagen, was der Herr uns damit zu sagen hat. Paula ist vielleicht ganz froh, dass der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Sie jetzt noch die Möglichkeit hat zur Umkehr. Und viele andere von uns sollten ähnlich denken. Seien wir froh, dass der Herr noch nicht gekommen ist. Dass er uns noch die Zeit der Buße und der Umkehr schenkt. Und das wünsche ich uns auch für diese Adventszeit, dass wir das so recht bedenken. Advent heißt ja nichts anderes als Ankunft. Und die Adventszeit erinnert uns ja nicht daran, dass Christus in der Krippe kommt, sondern dass er als Herrscher wiederkommt, dass er als der König wiederkommt, dass er als der Richter wiederkommt für diese Welt und für seine Gemeinde natürlich als der Erlöser. Ja, und in diesem Sinn wollen wir Advent feiern heute. Advent, der 4. Sonntag im Advent, der uns auch wieder eine Botschaft aus dem Epheserbrief bestimmt hat. Ich lese uns aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, den Vers 10 und 11 und die Verse 15 bis 20. Und wem es möglich ist, dem bitte ich dazu aufzustehen. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Lieber Herr, bitte öffne uns dieses Wort durch deinen guten Heiligen Geist und lass es in unsere Herzen fallen, damit es Frucht zur Ewigkeit trägt. Segne uns dein Wort, segne uns die Gemeinschaft, gib uns innere und äußere Ruhe, so recht aufzunehmen, was du uns zu sagen hast. Amen. Wir nehmen Platz. Die Verse 10 und 11, die ich noch vorangestellt habe, die habe ich am letzten Mal nicht geschafft hier. Deswegen füge ich die heute noch mal ein. Sie passen auch zu dem Text in Kapitel 5, 15 bis 20, sie passen sehr gut zusammen. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Dieses Prüfen, was hier Paulus meint, ist heute wichtiger als je zuvor. Maßstab für das, was wir prüfen sollen und prüfen müssen, ist immer Gottes Wort, die Bibel, und zwar in ihrer Gesamtheit als Schrift, die uns Gott, der Herr, als seinen erklärten Willen zur Verfügung gestellt hat. Das sollen wir prüfen, den Rahmen und die Richtschnur, die uns Gottes Wort gibt. Und wenn wir uns danach richten, wenn wir das auch wirklich so tun und nachdenken darüber, was gefällt denn dem Herrn eigentlich? Was ist ihm wohlgefällig in meinem Leben, in meinem Tun? in meiner Existenz. Wenn wir das wirklich tun, dann und nur dann hat Gott uns auch versprochen, dass er unsere Gebete erhört. 1. Johannes 3, 22. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Ganz sicher liegt auch hier eine Antwort für manche unserer Gebete, die anscheinend nicht erhört werden. Eine Antwort. Und es ist natürlich für ein Gotteskind gar keine Frage, selbstverständlich halten wir seine Gebote. Ich denke, darüber müssen wir uns auch nicht agitieren. Seine Gebote gelten für uns. Und sie sind richtig und gut für unser Leben. Aber hier steht noch mehr. Und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und wenn ich das mal zu den Geboten dazustelle, dann ist das noch eine ganze Menge mehr. Wie oft tun wir, was wir wollen? Wie oft tun wir, was uns unser Empfinden, unsere Gedanken, unser Lebensstil vorgibt? Wir tun unseren Willen. Entscheiden uns aus der Situation heraus. Das möchte ich jetzt gerne, das mache ich, das steht mir zu, das will ich haben, das tue ich, das kaufe ich, das mache ich und so weiter. Und wie wenig fragen wir manchmal wirklich nach Gottes Willen. Aber Gebetserhörungen und ein offenes Ohr Gottes ist uns nur zugesagt, wenn wir erstens die Gebote halten, natürlich, und zweitens auch das vor ihm Wohlgefällige tun. Und da muss man schon ein bisschen zwischen den Zeilen auch lesen in der Bibel. Das heißt, man muss ein bisschen verstehen, was meint denn Gottes Wort? Es ist in der Bibel nirgendwo gesagt, wie du und wie ich, wie wir unsere Freizeit verbringen sollen oder wie wir unseren Urlaub verbringen sollen. Oder was wir einkaufen sollen und wie viel und so weiter, wie viel wir essen und trinken sollen, das ist nirgendwo gesagt. Aber wenn ich Gottes Wort im Herzen habe und seinen Willen versuche zu verstehen, den der Herr in seinem Wort auch dargestellt hat, dann erkenne ich auch für mein Leben, für mein Handeln das Wohlgefällige, das zu tun, was Gott gefällt. Fangt mal bitte an, in eurem Alltag darüber auch nachzudenken. Gefällt das Gott jetzt, dass ich vorm Fernseher sitze? Gefällt das Gott jetzt, dass ich das und das einkaufe? Gefällt das Gott, dass ich jetzt da und da hingehe und das tue? Oder nicht? Prüfen steht hier. Und prüfen bezieht sich immer zuerst auf mich, auf mein Leben, auf meine Einstellung, auf meine Glaubenshaltung. Prüfen bezieht sich immer zuerst auf das, was ich tue und wie ich mit Gottes Wort umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, das, was ich ihnen sage und das, was ich ihnen zumute. Das sollen wir zuallererst prüfen. Und Jesus gibt uns dafür ja auch ein handfestes Beispiel von Balken und vom Splitter. Ne? Ihr kennt das. Was siehst du, den Balken, den Splitter im Auge deines Bruders und zieh zuerst den Balken aus deinem Auge? Sagt der Herr ganz klar, zuerst bist du selber dran. Zuerst prüf dich mal selbst. Und dann, wenn du das getan hast, dann kannst du auch die Umstände des anderen und sein Verhalten prüfen. Und denn, wenn wir das tun, wenn wir so leben, wenn wir Gottes Wort im Herzen haben, dann wird auch einer verlorenen Welt durch wirkliches Christsein ein Beispiel gegeben, was die Welt sieht und auch anerkennt. Wir werden alle beobachtet in unserem Alltag. Und man beobachtet uns von der Nachbarschaft, von den Arbeitskollegen, man beobachtet sich von der Bekanntschaft, wenn man sich auf der Straße trifft. Menschen sehen auf uns. Und wenn wir ihr ein Glaubensleben vorleben, was Gott gefällig ist, was ihm gehorsam ist, dann wird das sehr wohl gesehen und erkannt. Und nichts kann einer Welt, einer verlorenen Welt, deutlicher zeigen, dass sie auf falschem Weg ist, als wenn wir mit wirklich gläubigen Menschen es zu tun hat. Wenn wirklich Menschen ihren Glauben praktizieren, dann ist das das erste und wichtigste und beste Zeugnis für die Welt. Und so liegt die Aufgabe an der Welt. Zuerst in dem eigenen Heiligungsleben und erst dann in einem Wortzeugnis oder in einem Bußruf. Wenn wir der Welt ein Christsein vorleben, was Jesus entspricht, dann wird man auch das Zeugnis, was wir der Welt zu geben haben, die Evangelisation, den Bußruf, dann wird man das auch hören. Aber wenn wir das nicht tun, dann glaube ich nicht, dass irgendjemand Christentum attraktiv findet. Wenn die Menschen dieser Welt in uns und in unseren Gottesdiensten die gleiche Art des Umgangs miteinander finden, wie das in der Welt auch üblich ist, warum also sollten sie sich dann bekehren? Wenn sie die gleiche Art des Umgangs mit dem Geld, mit Genuss und mit materiellem Streben sehen, wie das auch in der Welt üblich ist, warum soll sich dann ein Weltmensch bekehren? Wenn er die gleiche Art des Umgangs der Geschlechter untereinander in der Gemeinde sieht, wie das auch in der Welt üblich ist, warum also sollte er sich bekehren? Wenn er die gleiche gottlose Musik in unseren Gemeinden hört, wie sie auch in der Welt üblich ist, und ich rede hier von Rockmusik, von Rock'n'Roll und anderen Dingen, warum also sollte er dann zur Gemeinde kommen? Wenn er das gleiche Orientiertsein am Verstand vorfindet, dass es uns immer nur darum geht zu verstehen, mit dem Verstand zu erfassen, statt durch Glauben uns an Christus zu orientieren. Wenn er in der Gemeinde vorfindet, dass sich Menschen an der Philosophie orientieren, oder an schöngeistigen Geschichten sich berauschen. Oder sogar in der Gemeinde die Methoden des Managements angewendet werden. Warum also bitteschön soll sich ein Mensch aus der Welt zur Gemeinde bekehren? Es gibt christliche Lehrer, die ein Evangelium verkünden, was sich auf die Weisheit dieser Welt beruft, Management in der Gemeinde einzuführen. Und da nenne ich Rick Warren, Gemeinde mit einer Mission. Da nenne ich Sarah Young, die besonders bei jungen Frauen sehr beliebt ist. Aber Sarah Young ist ein esoterisches Element. Sie hat sich der Esoterik hingegeben. Oder auch Joyce Meyer, die ein Wohlstandsevangelium verkündigt. Überaus beliebt in der Christenheit und trotzdem eine Irrlehrerin. Wenn Menschen, denen wir ein Zeugnis von Christus geben wollen und von der Botschaft des Evangeliums, in der Gemeinde das Gleiche vorfinden wie draußen, nur noch mit ein paar frommen Worten garniert und mit einem frommen Mäntelchen versehen, warum sollen sie sich dann bekehren? Wenn Gemeinde und Welt sich nur noch durch ganz wenige Dinge unterscheiden, dann ist Gemeinde zur Welt geworden, dann ist die Welt in die Gemeinde eingedrungen und es besteht kein Unterschied mehr. Und Paulus sagt uns, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Der Apostel sagt hier, dass es nicht damit getan ist, sich nur äußerlich von bestimmten Dingen abzusondern, sondern auch die Werke der Finsternis sind zu meiden und haben in der Gemeindepraxis nichts zu suchen. Er sagt sogar, bringt sie ans Licht, stellt sie bloß, straft sie. Götzen im Haus Gottes rufen den Zorn Gottes hervor. Und alles das, was ich jetzt nur angedeutet habe, geht genau in die Richtung. Götzendienst, Esoterik, Wohlleben, Irrlehren. In Jesaja 7, Vers 30 sagt der Herr zu seinem Volk Juda: Denn die Söhne Juda haben getan, was in meinen Augen böse ist, spricht der Herr. Sie haben ihre Scheusale in das Haus gestellt, über dem mein Name ausgerufen ist, und es unrein um es unrein zu machen. Und wir wissen, dass Juda durch diesen Götzendienst in die allerschwersten Probleme und Nöte kam. Der Christenheit wird es nicht besser ergehen. Gott ist immer noch Gott. Derselbe wie damals in Juda, derselbe wie heute in der Christenheit. Dieser Gott ist immer noch Gott, der denselben Maßstab anlegt. Unterziehen wir uns doch freiwillig der Buße und der Umkehr und der Beugung unter seinem Willen, böse Werke und böse Lehre bloßzustellen. Wer anders sollte das tun als die Kinder des Lichts, als die, die den Namen Jesu tragen, als die, die sich Christen nennen? Kinder des Lichts können keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis haben. Genauso wenig, wie man Licht und Dunkelheit mischen kann. Nur das Licht kann die Dunkelheit vertreiben. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Wie erlange ich denn Weisheit? Und die Bibel gibt uns auch da klare Hinweise. Sprüche 9, Vers 10: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und wenn hier steht Furcht des Herrn, dann heißt das nicht, dass wir vor Gott zittern sollen, sondern da ist damit ein ehrfürchtiges Verhalten gemeint. Ehrfürchtig vor Gott sein, ehrfürchtig Gott begegnen. Und das gilt nicht nur für Gott, sondern auch für seinen Willen und für sein Wort. Da finde ich nämlich den Willen des Herrn wieder. Für gläubige Christen geht es niemals darum, irgendetwas zu tun für Gott, sondern immer das zu tun, was Gott will. Wirklich, was er will. Es ist daher unerlässlich, dass wir uns Tag für Tag tatsächlich seinen Willen zu Gemüte führen. Sprich, sein Wort lesen, studieren, in uns aufnehmen. Darin erkennen wir die göttlichen Prinzipien, darin lernen wir verstehen, was das Benehmen in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz und in der Welt bestimmen soll. In Gottes Wort finden wir die Hinweise, die uns fähig machen, das Evangelium vorzuleben und weiterzugeben. Haben wir ein Herz für Gottes Absichten, dann gehen wir mit wachen Sinn durch die Welt. Und es werden sich Gelegenheiten zeigen, wo wir das Heil Gottes den Menschen weiterreichen können. wenn wir wirklich als Gläubige leben. Licht in der Dunkelheit bleibt nicht verborgen. Licht wird immer gesehen. Und wenn wir Licht sind, werden wir auch gesehen und akzeptiert und auch gehört. Auf bessere Zeiten, sagt Paulus, brauchen wir nicht zu warten. Denn siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, sagt er. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6. Und hier sagt er, die Tage sind böse. Ja, wie passt das zusammen? Böse Tage und wohlangenehme Zeit. Nach Gottes Logik schon. Denn böse Tage, schlimme Situationen, so wie wir es heute gerade gehört haben, sind wunderbare Gelegenheiten, Gottes im Herzen Buße und Umkehr zu bewirken. Und böse Zeiten in unserer Umwelt sind wunderbare Gelegenheiten, das Evangelium der Erlösung den Menschen vorzuleben und nahezubringen. Gerade jetzt, in dieser Vorweihnachtszeit, gerade jetzt sind Menschen ansprechbar. Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, wo viele allein sind, wo viele mit ihren Problemen allein sind und auf Weihnachten zugehen, vielleicht Heiligabend auch allein sind, gerade jetzt ist eine gute Möglichkeit für uns als Christen, Kontakte zu suchen, Menschen einzuladen, zum Kaffee zu holen oder hinzugehen, ihnen etwas Gutes zu tun. Gerade jetzt sind Menschen für das Evangelium sehr empfänglich. Und wenn wir aufmerksam durch unsere Tage gehen, dann müssen wir gar nicht große Dinge tun. Dann genügen die Begegnungen, die wir im Alltag haben, um Gottes Wort weitergeben und vorzuleben. Nutzen wir doch die Zeit und die Gelegenheit, die Menschen aus der Gottesferne in sein Licht zu führen. So können wir die flüchtigen Augenblicke, und das sind immer nur ganz kleine Augenblicke, die sich ergeben, nutzen, um bleibende Frucht auch bei Menschen hervorzurufen. Wenn ich das natürlich verpasse und darauf nicht reagiere und mit den Menschen nicht spreche, dann werden sie auch nichts hören von Gottes Wort. Dies zu tun und immer dieses gute Zeugnis weiterzugeben, immer bereit zu sein, Menschen Rechenschaft zu geben für den Glauben, der in uns lebt. Dazu hat uns der Herr auf dieser Erde gelassen. Sonst hätte er uns alle nach der Bekehrung gleich alle in den Himmel nehmen können. Was hat er nicht getan? Er gibt uns hier Zeit, um ein Zeugnis für ihn zu sein. Und gerade diese Adventszeit ist dazu sehr geeignet. Apostelgeschichte 1, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist es nicht möglich, ein Zeugnis zu sein. Und wir haben das an dem Beispiel von den 10 Jungfrauen ja gehört in der Textlesung heute. Für die 5 hat es nicht ausgereicht. Und so reicht es auch für uns nicht aus, nur einen guten Anfang zu machen. Wir wollen auch alle und müssen alle zum Ziel kommen. Es reicht nicht aus, eine Bekehrung zu haben und sich dann auszuruhen. Wir sollen alle auch im Dienst vor Gott für die Menschen da sein. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wir haben einen Auftrag, Gemeinde zu bauen. Wir haben einen Auftrag, Menschen Gutes zu tun. Wir haben den Auftrag, das Evangelium von der Erlösung vom Kreuz von Golgatha den Menschen vorzuleben. Und dann im Vers 18 dieser treffende Vers: Und berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geist. Weinrausch und Geistesfülle werden hier gegenübergestellt. Sie schließen sich natürlich gegenseitig aus. Das meint Paulus ja mit dieser Gegenüberstellung. Und selbstverständlich sollen sich Gläubige nicht betrinken. Aber genauso selbstverständlich schuf der Herr auch den Wein zum Frohsinn und zum Feiern. Hochzeit zu Kana. Die Grenze zwischen beiden zeigt mir ein vom Glauben und Gehorsam geprägtes Gewissen. Wofür ich dem Herrn mit reinem Gewissen danken kann, das ist auch gut. Die Tatsache, dass aber hier der Wein dem Heiligen Geist entgegengestellt ist, legt nahe, dass Wein auch im übertragenen Sinn zu verstehen ist. Und wenn wir Jesaja 25 lesen, ja, so hat der Herr, der Gott Israels, zu mir gesprochen, nimm diesen Becher Zornwein aus meiner Hand und gib ihn all den Nationen zu trinken, zu denen ich dich sende, damit sie trinken und taumeln und sich wie toll aufführen wegen des Schwertes, das ich unter sie sende. Und Offenbarung 16, Vers 19, und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zornes zu geben. Wein steht hier für Betörung, für geistliche Raserei, für schlimmstes Verderben, für Verlust aller Selbstbeherrschung und für Ausschweifung. Und Ausschweifung kann auch übersetzt werden mit Heillosigkeit. Menschen sind nicht mehr in der Lage, Gottes Heilswillen zu erkennen. Wie im Rausch werden sie mitgerissen und wissen nicht, wohin. Und es ist manchmal, dass man ins Erstaunen kommt und sagt, Menschen hören die Botschaft vom Leben und sie erkennen es nicht. Sie nehmen es nicht an. Menschen gehen dem Unheil entgegen und man kann es nicht verhindern. Das macht mich manchmal, das macht uns betroffen, wenn wir wirklich dieses Zeugnis im Herzen haben. Warum reagieren Menschen nicht auf den Bußruf, auf die Erlösung Jesu Christi? Warum reagieren sie nicht? Sie werden vom Zorneswein einfach betört. Der Zorneswein des Unglaubens, des Verderbens, der Ausschweifung lässt alle Sinne schwinden, die noch wahrnehmen könnten, in welche Richtung es geht. Am Ende wartet Gottes Zorngericht. Und das faszinierende religiöse Endzeitsystem Babylon, genauso wie die gottlosen Völker, die in Jeremia angesprochen sind, und wie jeder einzelne Mensch, der ohne Gott, ohne die Erlösung Jesu Christi stirbt. Sie alle werden von dem Zornwein trinken. Aber der Heilige Geist gibt denen einen wachen Sinn und schärft den Blick für Gottes Heil und auch für jeden Irrtum und alle Arten der Verführung. Wer wirklich Licht des Heiligen Geistes im Herzen hat, der wird auch die Verführung in der Gemeinde erkennen. Der wird auch die Verführung in den Mediengottesdiensten erkennen. Wer wirklich das Licht des Heiligen Geistes hat, wird sich von Esoterik und von Wohlstandschristentum und all diesen Dingen nicht blenden lassen. Wer wirklich ganz nah bei Jesus ist, wird erkennen, ob das, was ihm gepredigt wird, aus Gottes Geist kommt oder ob hier falsche Geister sich einmischen, um, wenn möglich, auch die Gläubigen zu verführen. Es ist erschreckend, wie wenig in der Gemeinde geistliches Urteilsvermögen manchmal da ist. Es ist erschreckend, wie diese Verführer teilweise gläubige Geschwister in die Irre führen können. Es ist erschreckend, wenn wir sehen, wo es noch mangelt an Weisheit und Erkenntnis. Und deswegen sagt Paulus, habt gute Gemeinschaft untereinander. Redet zueinander mit Psalmen, Liedern und singt und dankt dem Herrn in euren Herzen. Redet zueinander heißt, habt Gemeinschaft. Lasst einander Anteil nehmen an dem, was euch bewegt. Seid füreinander da. Sprecht miteinander. Und wenn Musik da ist, lasst es Psalmen und geistliche Lieder sein. Lieder, die wirklich geistlichen Inhalt haben und von guter Melodie getragen sind. Und in allem singt und spielt nicht zur eigenen Ehre oder zur eigenen Berauschung oder um ein gutes Gefühl zu haben, sondern singt und spielt dem Herrn. Lobpreisgottesdienste in organisierter Form rufen einen Rausch hervor. Und man fühlt sich irgendwo schwebend. Aber Lobpreis ist eigentlich dazu da, Gott zu ehren. Singt und spielt dem Herrn, nicht euch selbst, sondern dem Herrn. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch da die große Freude seines Segens erleben. Und dann sagt Dank für alles. Wir vertrauen dem Herrn, dass er in Liebe das schickt, was zu unserem Heil dient. Ob es Gutes ist, was wir gerne annehmen, oder ob es Schweres ist, was uns Not macht. Lernen, für alles dankbar zu sein, ist die Hochschule des Glaubens. Das gelingt nicht sofort. Wie kann ich für Arbeitslosigkeit, Krankheit und körperliche Not danken? Das gelingt nicht sofort. Aber die Bibel meint, wir sollten das trotzdem tun. So lernen wir mehr und mehr anzunehmen, was der Herr uns auch schickt. Er formt unser Wesen und unseren Charakter und unseren Glauben für die Ewigkeit. Er formt dich und mich, dass wir passend werden fürs Himmelreich. Wie wir manchmal sind, in unserer fleischlichen und menschlichen Art, passen wir nicht fürs Himmelreich. Aber der Herr formt und gestaltet uns. Er arbeitet an uns. Und manchmal tut das auch weh. Aber wir vertrauen ihm, dass alle Dinge nach Römer 8, 28 zum Guten für unser Glaubensleben zusammenwirken. Gereinigt und geheiligt gehen wir unserem Herrn entgegen, wenn er uns ruft. Und die Vollendung eines jeden Gläubigen, die bewirkt der Herr selbst. Wir werden niemals so werden, dass wir alles erreicht haben. Aber ihr lieben Geschwister, lasst uns miteinander auf dem Weg sein. Lasst uns ernsthaft den Glauben üben. Lasst uns Liebe zueinander haben und für diese Welt. Und dann wird die Vollendung auch kommen, die der Herr uns selber schenkt. Und die Urchristen haben sich begrüßt und verabschiedet mit Maranatha. Das kann zweierlei heißen. Unser Herr kommt als Tatsache, an die wir jetzt besonders im Advent denken. Und es kann auch heißen, als Bitte formuliert, komm doch, Herr. Kannst du das mit ganzem Herzen wünschen, dass der Herr jetzt kommt, dich in deinem Zustand jetzt abholt? Oder solltest du doch in deinem Herzen hier und da noch einiges in Ordnung bringen? Ich denke, diese Adventszeit und dieses Schauen auf den Herrn kann uns dazu Anlass sein. Und wir wollen es annehmen, dass der Herr uns Gutes tut. Und wir wollen auch annehmen, wenn der Herr uns mal durchschüttelt. Und beides ist dazu da, dass wir bei ihm ankommen. Denn es ist Ausdruck seiner Liebe. So segne uns der Herr diese Adventszeit, auch besonders im Hinblick auf unsere Mitmenschen, ihnen die Liebe Gottes nahe zu bringen und ihnen das Licht des Evangeliums vorzuleben. Gott segne uns auch dieses Wort und Gott segne euch die Weihnachtszeit und die Zeit der Familie und die Zeit der Freude und der Hoffnung auf seine Wiederkunft. Amen.